Ich bete einfach mal. Jesus, danke, dass du hier bei uns bist. Und danke, dass du in unsere Herzen hineinsprechen möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen vorbereitest auf das, was du sagen willst. Schenke, dass dein Wort auf fruchtbaren Boden fallen darf. Dass wir es aufnehmen, dass wir Hörer sind und auch Täter, Jesus. Bitte wirke du jetzt hier durch deinen Heiligen Geist und nimm du die Zeit in deine Hand. Segne uns, danke Herr. Amen. So, heute geht es, oder das Thema heute ist von Frauen, die Gott mehr gehorchten als Menschen, Pur und Schiffer, zwei Hebammen. Wir betrachten ja die Frauen der Bibel und wir sind jetzt mit dem ersten Buch Mose durch und beginnen heute mit dem zweiten Buch Mose. Und ich finde das so toll, obwohl sich diese Geschichte, die wir uns heute anschauen, schon 1525 Jahre vor Christus ereignet hat, können wir heute noch von diesen Frauen lernen. Und es ist so schön zu sehen, dass Gottes Wort aktuell ist, dass Gottes Wort zu uns spricht, dass es sein lebendiges Wort ist an uns. Und durch die Bibel möchte Gott auch noch heute zu uns sprechen. Sie ist unser kostbarer Schatz, unsere Wegweisung, unser Ratgeber. Und heute geht es darum, also die Ägypter sahen, dass das hebräische Volk, also Gottes Volk, immer zahlreicher wurde. Und sie haben es als Bedrohung wahrgenommen. Der Pharao hatte die Befürchtung, dass im Kriegsfall die Hebräer gemeinsame Sache mit ihren Feinden machen könnten. Und das wollte er verhindern. Er erklärte die Hebräer zu Zwangsarbeitern und unterdrückte sie. Und das hebräische Volk wurde trotzdem immer zahlreicher, sodass die Ägypter es mit der Angst zu tun bekamen. Und aus diesem Grund verschärfte der Pharao seine Unterdrückungsmaßnahmen, indem er das Bevölkerungswachstum der Hebräer abwürgen wollte. Und das lesen wir jetzt im zweiten Buch Mose, Kapitel 1. Und ich lese ab Vers 12. Aber je mehr sie, die Ägypter, das Volk bedrückten, desto stärker mehrte es sich und breitete sich aus. Und es graute ihnen vor den Israeliten. Da zwangen die Ägypter die Israeliten mit Gewalt zum Dienst und machten ihnen ihr Leben sauer mit schwerer Arbeit in Ton und Ziegel und mit mancherlei Frondienst auf dem Felde, mit all ihrer Arbeit, die sie ihnen mit Gewalt auferlegten. Aber der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra hieß und die andere Pur: Wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Geburt helft, dann seht auf das Geschlecht, wenn es ein Sohn ist, so tötet ihn, ist's aber eine Tochter, so lasst sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott mehr und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben. Da rief der König von Ägypten die Hebammen und sprach zu ihnen: Warum tut ihr das, dass ihr die Kinder leben lasst? Die Hebammen antworteten dem Pharao: Die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind kräftige Frauen. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Darum tat Gott den Hebammen Gutes, und das Volk mehrte sich und wurde sehr stark. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, schenkte er ihnen viele Nachkommen. So, ist das hier ein Akt der Auflehnung? Ist das hier Rebellion von Seiten der Hebammen? Nein. Es ist legitimer Widerstand gegen schreiendes Unrecht. Und die beiden Frauen fürchten Gott mehr als den Befehl des Pharaos. Und fürchten ist hier nicht im Sinne von Angst gemeint, sondern im Sinne von Achten. Pur und Schifra achten Gott mehr, respektieren Gott mehr, lieben Gott mehr als den König, der über sie gesetzt wurde. Und die Namen Pur und Schifra bedeuten Glanz und Schönheit. Ob sie äußerlich schön waren, wissen wir nicht, aber wahrscheinlich. Aber was viel wichtiger ist, sie hatten echt attraktive Herzen, weil sie Gott so sehr geliebt haben, dass sie ihm treu geblieben sind. Und die Stelle kennt ihr, in Sprüche 31,30 steht ja auch: Lieblich und schön sein ist nichts, eine Frau, die den Herrn fürchtet, sei man loben. Es ist also lobenswert, Jesus zu achten und ihn an die erste Stelle unseres Lebens zu setzen. Jesus findet es schön, wenn wir sein Wort ernst nehmen und ihm gehorchen. Geistliche Hingabe an Gott von ganzem Herzen ist wunderschön und echt attraktiv, und darauf seid bedacht. Gott sagt uns, du sollst nicht töten. Und das haben Pur und Schiffra in ihren Herzen gewusst. Und aus Liebe zu Gott und zu seinem Gebot widersetzen sich diese beiden Hebammen den Anordnungen des Pharaos und nehmen sogar in Kauf, dafür bestraft zu werden, wenn nicht sogar selbst dafür getötet zu werden. Aber Gott ist ihr Belohner. Diese beiden Hebräerinnen wurden von Gott für ihren Beitrag zum Schutz seines Volkes belohnt, indem er ihnen große Familien schenkte. In Jakobus 4,8 steht, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Aber, also, Pur und Schiffra befanden sich hier in einem echten Dilemma. Und sie sind in großer Weisheit damit umgegangen. Auf der einen Seite konnten sie es nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren, zu töten. Andererseits hätten sie auch dem Pharao gehorchen sollen. Und für ihr Verhalten wurden sie sogar in den Königshof zitiert und mussten dem Pharao Rechenschaft ablegen. Sie erklärten ihm, dass die hebräischen Frauen so leichte Geburten hatten, dass sie immer erst bei der betreffenden Frau eintreffen, wenn das Kind schon da sei. Wahrscheinlich hatten sie ihr Kommen immer so lange hinausgezögert, dass sie bei der Geburt gar nicht anwesend waren und deshalb auch die Kinder nicht töten konnten. Und diese Kinder, die sollten das Licht der Welt erblicken, um selbst ein Licht in dieser Welt zu sein. Gott schenkt das Leben. Und aus Ehrfurcht vor Gott hielten sich die Hebammen nicht an den königlichen Befehl, sondern ließen die ungeborenen Jungen am Leben. Und jetzt wissen wir alle, wir kennen uns ja in der Bibel aus, dass die Bibel uns auch auffordert, dass wir der Obrigkeit gehorchen sollen. Aber der Gehorsam Gott gegenüber ist viel wichtiger. In Römer 13 lesen wir, dass die Regierung von Gott eingesetzt ist, um die Guten zu beschützen und die Bösen zu bestrafen. Das ist der Grund, warum Gott die Obrigkeit über uns gesetzt hat. Und das lesen wir mal in Römer 13, 1 bis 7. Jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott. Und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Dem Staat den Gehorsam zu verweigern, heißt also, sich der von Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Wer darum dem Staat den Gehorsam verweigert, wird zu Recht bestraft werden. Wer hingegen tut, was gut ist, braucht von denen, die regieren, nicht zu befürchten. Fürchten muss ihn nur der, der Böses tut. Du möchtest doch leben, ohne dich vor der Regierung fürchten zu müssen. Dann tu, was gut ist. Und du wirst sogar noch Anerkennung von ihr bekommen. Denn die Regierung ist Gottes Dienerin, und du sollst durch sie Gutes empfangen. Wenn du jedoch Böses tust, hast du einen Grund, sie zu fürchten. Schließlich ist sie nicht umsonst Trägerin der richterlichen Gewalt. Auch darin ist sie Gottes Dienerin. Indem sie den Schuldigen zur Verantwortung zieht, verstreckt sie an ihm das Urteil des göttlichen Zorns. Es ist also notwendig, sich dem Staat unterzuordnen, und das nicht nur aus Angst vor der Strafe, sondern auch, weil das Gewissen es fordert. Darum ist es auch richtig, dass ihr Steuern zahlt, denn die Beamten sind Diener Gottes, die ihre Pflicht tun, damit der Staat seine Aufgaben erfüllen kann. Gibt jedem das, was ihm schuldet. Zahlt dem, der Steuern einzieht, die Steuern, zahlt dem Zollbeamten den Zoll, erweist dem Respekt, dem Respekt zusteht, und erweist dem Ehre, dem Ehre zusteht. Solange sich die Regierung gegen das Böse stellt und das Gute und Gerechte fördert, ist sie eine Dienerin Gottes. Wenn die Obrigkeit aber anfängt, die Bösen zu beschützen und die Guten zu bestrafen, dann sind wir womöglich aufgefordert, gegen die Anordnung der Regierung zu handeln, auch wenn wir dann mit Konsequenzen rechnen müssen. So wie Jesus es uns aufs Herz legt, so wie der Heilige Geist uns führt. Und am besten auch mit Weisheit wie Pur und Schiffer es getan haben. In 1. Petrus 2, 13 bis 17, da steht: Ordnet euch um des Herrn Willen allen Institutionen unter, die in dieser Welt Macht ausüben. Sowohl dem Kaiser, der das höchste Amt bekleidet, als auch den Gouverneuren, die von ihm eingesetzt sind und deren Auftrag es ist, die Übeltäter zur Rechenschaft zu ziehen und denen die Anerkennung auszusprechen, die tun, was gut und richtig ist. Denn Gott will, dass ihr durch ein vorbildliches Verhalten das törichte Gerede derer zum Verstummen bringt, die euch aus Unwissenheit verleumden. Ihr seid freie Menschen, doch missbraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für Böse, sondern zeigt durch die Art und Weise, wie ihr mit eurer Freiheit umgeht, dass ihr Diener Gottes seid. Begegnet allen Menschen mit Achtung, liebt eure Glaubensgeschwister, habt Ehrfurcht vor Gott, achtet den Kaiser. Wir sollen uns der Obrigkeit unterordnen, aber höher gestellt ist Gottes Wort, das uns Christen Gewissensorientierung gibt. Vor allem sollen wir den Herrn unseren Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all unserer Kraft und keine anderen Götter haben neben uns. Und darum sieht hier der Pharao Gottes Volk als Bedrohung an, weil er selbst so sein wollte wie Gott. Und wer wollte und will noch immer so sein wie Gott, der Teufel. Wenn ein menschlicher Machthaber für sich beansprucht, die höchste Autorität für uns zu sein, dann erhebt er sich über Gott. Hat er dann noch Anspruch auf unseren Gehorsam? Wir sollen, wie die beiden Hebammen, dem allmächtigen Gott mehr gehorchen, als jedem, der sich gegen Gottes Willen stellt. Wir wissen doch, dass wir letztlich nur Gott allein, also nur Gott allein verantwortlich sein werden. Seine Autorität ist maßgebend. Wir ehren Jesus, wenn wir ihn und seinen Willen an erste Stelle setzen. Für Gott einzustehen ist eine Ehre. Und Gott wird es uns vergüten in Ewigkeit. Ich habe hier einen Satz, der ist nicht von mir. Der ist aus einem der Gottes-Nicht-Tod-Filme. Steh lieber zu Gott und werde von der Welt verurteilt, als zur Welt zu stehen und von Gott verurteilt zu werden. Ich lese ihn nochmal. Steh lieber zu Gott und werde von der Welt verurteilt, als zur Welt zu stehen und von Gott verurteilt zu werden. Und dann hast du gedacht, ihr kennt alle den Paragraph 218, Schwangerschaftsabbruch. Absatz 1, da steht, wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. So, dann gibt es eine Ergänzung, Paragraph 218a, Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs. Der Tatbestand ist nicht verwirklicht, wenn eine Schwangere sagt, dass sie abtreiben will, wenn sie diesen Abbruch von einem Arzt vornehmen lässt, wenn das in den ersten 12 Wochen nach der Empfängnis passiert und wenn sie mindestens 3 Tage vor dem Abbruch eine Beratung mitgemacht hat, also sich beraten lassen hat, dann ist es nicht mehr strafbar. Und das schreit zum Himmel. Das Statistische Bundesamt teilt mit, dass im Jahr 2018 in Deutschland knapp 101.000 Abtreibungen gemeldet waren. Geduldeter Massenmord. So schrecklich. Und hier sehen wir, was der Teufel den Gesetzgeber massiv manipuliert hat. Und das angebliche Recht auf Selbstbestimmung hergestellt wird. Die Frau soll doch selbst entscheiden, ob sie Kinder haben will. Boah, sie ist schwanger. Was steht denn da drüber? Die Selbstbestimmung der Frau, die Karriere der Frau, was steht denn da drüber? Aber was will Gott? Und viele Frauen fallen auf diese Schliche des Teufels rein und denken, wenn eine Abtreibung gesetzlich erlaubt ist, dann kann sie auch nicht falsch sein. Doch! Hinterher geht es vielen Frauen sehr schlecht, weil ihr Gewissen sich meldet, weil sie irgendwann realisieren, dass sie ihr eigenes Kind getötet haben. Und ich wünsche mir für diese Frauen, dass sie Jesus kennenlernen, dass sie mit ihrer Not zu ihm gehen können, dass sie Vergebung bekommen von ihm. Und wenn wir Jesus um Vergebung bitten, er vergibt uns auch sofort. Und bei Jesus ist immer wieder ein Neuanfang möglich. Wie gut. Jesus kann diese Frauen am allerbesten trösten. In Epheser 6, 10 bis 12 wird nochmal deutlich. Nur noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen, damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Die geistliche Waffenrüstung müsst ihr nochmal selbst nachlesen. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Wesen steht. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Der Teufel hat so fiese Schlichen. Ich bin aufmerksam geworden auf einen Gynäkologen, und er war ehemaliger Gynäkologie-Chefarzt. Er heißt Thomas Börner, ist gläubiger Christ in einer Baptistengemeinde. Und er wollte in seiner Abteilung, also in seiner Abteilung, weil er der Chef war, keine Abtreibung mehr zulassen. Weil sie dem sechsten Gebot, du sollst nicht töten, widersprechen. Und er ist natürlich als Christ mit seinem Glauben und mit seinem Gewissen nicht vereinbaren konnte. Und hierzu stand am 19. März 2017 folgender Artikel in der Zeitschrift Ideen. Den lese ich mal kurz vor. Bei seinem Amtsantritt in der Capio-Elbe-Jezel-Klinik im niedersächsischen Dannenberg im Dezember hatte er entschieden, dass in seiner Abteilung künftig keine Abtreibungen außer medizinischen Gründen mehr vorgenommen werden. Das stieß in Medien und Politik sowie bei Verbänden wie Pro Familia auf Kritik. Pro Familia ist für Familie. Ein Hohn. Auch die deutsche Zentrale des schwedischen Capio-Konzerns, zu dem die Dannenberger Klinik gehört, lehnte Börners Forderung ab. Deswegen wird er die Klinik verlassen. Seit Anfang März ist er nicht mehr als Chefarzt tätig, arbeitet aber derzeit noch im Bereitschaftsdienst. Ab Juni wird er nach eigenen Angaben als Honorararzt im norddeutschen Raum tätig sein, etwa bei personellen Engpässen aufgrund von Erkrankungen oder als Urlaubsvertretung. Dem Klinikdirektor Markus Fröhling, der sich hinter den Chefarzt gestellt hatte, wurde Ende Februar gekündigt. Es gibt in Deutschland noch keine Christenverfolgung wie in anderen Ländern. Aber dennoch kann es dazu kommen, dass wir Christen aufgrund unseres Glaubens Nachteile in Kauf nehmen müssen. Und ich habe mal gegoogelt, also Thomas Börner, mittlerweile ist er angestellt, als Oberarzt, allerdings nicht mehr als Chefarzt. Im Helios-Klinikum in Uelzen. Also, Gott hat es gut gemacht und sei gewiss, wenn du dich zu Gott stellst, dann stellt er sich immer zu dir. Er lässt dich nicht alleine oder im Stich, oder Gott hilft dir. Und in Matthäus 10, 32, da verspricht Jesus auch, wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen, vor meinem Vater im Himmel. Und ihr wisst ja, ich habe Sozialpädagogik studiert, also damals hieß der Studiengang Sozialwesen, integrierter Studiengang Sozialpädagogik und Sozialarbeit. Und ich habe nie vor vielen Menschen gesprochen. Also Referate, das war immer so schrecklich für mich. Das war, oh. Also auch hier zu stehen, ist ein Opfer. Auf jeden Fall saß ich in einem Seminar, da waren so 80, 100 Studenten so, und es ging um Obdachlosigkeit, und da hatten zwei Kommilitonen, zwei Obdachlose interviewt, und diese Interviews wurden vorgestellt. Und der erste Obdachlose, der hat halt erzählt, wie schlecht es ihm geht. Er war Alkoholiker, hat auf der Straße gelebt, überhaupt keine Perspektive, keine Hoffnung, nichts. Also es war nur traurig, was er gesagt hat. So. Und dann kam der andere Obdachlose, der war voller Hoffnung, der hat nämlich Jesus kennengelernt. Der war so voller Freude, der hat gesagt, er braucht keinen Alkohol mehr und er weiß, Jesus hilft ihm, Jesus hat ihn gerettet. Und es war so toll, was er gesagt hat, also ich habe mich voll gefreut. Und ratet mal, über wen sich anschließend lustig gemacht wurde. Nein, genau. Ich habe da gesessen und gedacht, jetzt wird sich hier über meinen Bruder lustig gemacht, dass mein Bruder, auch wenn ich ihn nicht kenne, er bekennt sich zu Jesus, der wird hier voll in den Dreck gezogen. Also es war so unfassbar. Und dann ging das Ganze noch auf Jesus über. Ich habe da gesessen. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Und also wie gesagt, ich habe da so gut wie nie was gesagt. Also super selten mal. Aber da hat der Heilige Geist mich so gedrängt, also dass ich nicht mehr konnte. Und dann habe ich nur noch gebetet, oh Jesus, gib du mir jetzt die Worte. Und dann habe ich total unbeholfen angefangen, habe irgendwie fast gerufen. Ich will jetzt auch mal was sagen. Und zack, war es total still im Saal. Alle haben mich angestarrt. Und oh, ich habe echt gedacht, oh nein, wie furchtbar. Aber dann, und das hat echt Jesus gemacht, dann sind die Worte aus mir rausgesprudelt. Und das war nicht ich, die da geredet hat. Das war echt Jesus. Und oh, ich habe dann irgendwie gesagt, weiß ich nicht, dass Jesus jeden Menschen liebt, dass ich eine Beziehung zu Jesus habe, dass er kein Hirngespinst ist. Wenn ich bete, antwortet er mir und so weiter. Also sprudelte alles nur so raus. So. Und dann war ich fertig, war voller Freude. Ne? Das war echt so unfassbar. Und dann ist ein anderer Mann aufgestanden, der saß irgendwie ganz rechts an der anderen Seite und hat gesagt, dass er auch gläubiger Christ ist, dass er das genauso sieht wie ich, hat auch noch was gesagt und das war echt so, ne? Wenn wir uns zu Jesus stellen, er stellt sich zu uns. Also das war, ja, wir wussten voneinander nicht, dass wir gläubig sind oder so, ne? Und es hat mir auch gezeigt, wenn man selbst mutig ist und aufsteht, das ermutigt auch andere. Also, ja. Und ich habe auch so gedacht, wer schweigt, der fördert, was im Gange ist. Wenn wir immer noch unsere Klappe halten, dann kann das Böse sein Leiden. Und wir sollen keine lässige Haltung haben im Bösen gegenüber. In Apostelgeschichte 4 lesen wir, dass die Obrigkeit, der Hohe Rat, es Petrus und Johannes verboten hatten, öffentlich über Jesus zu sprechen. Und darauf antworten die beiden Apostel, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Und uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Apostelgeschichte 4, 12 und 20. Und in Apostelgeschichte 5, 29 sagen sie mutig, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. In Lukas 11, 28 sagt Jesus, glücklich zu preisen sind die, die Gottes Wort hören und es befolgen. Und ob wir Gottes Wort wirklich verstanden haben, zeigt sich dann, wenn wir auch danach handeln. Jesus sagt in Johannes 14, 15, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und darum geht es, um die Liebe. Gott ist Liebe. Und aus Liebe zu uns ist Jesus für all unsere Sünden am Kreuz gestorben. Damit wir gerettet werden, gerettet sind, damit wir die Ewigkeit bei ihm sein dürfen. Er hat uns zuerst geliebt. Und seine Liebe, die hat mich tief im Herzen getroffen, sodass ich gar nicht mehr anders kann, als ihn zurückzulieben. Und ich möchte Jesus gefallen. Ich möchte aus Liebe zu ihm so leben, wie er es will. Und Gottes Gebote, die sind uns nicht gegeben, um uns eine Last aufzulegen, sondern um uns zu beschützen und um andere zu beschützen. Und wenn wir aus Liebe und Dankbarkeit Jesus nachfolgen, dann wollen wir seine Gebote befolgen und ihm mehr gehorchen. Und wie gut, wir sind ja nicht allein und wir dürfen den Heiligen Geist bitten, dass er uns hilft. Jesus ist immer bei uns, wir sind nicht alleine. Und Gott sagt nicht, wenn ihr meine Gebote haltet, dann liebe ich euch. Nein, er liebt uns, ohne eine Bedingung zu stellen. Aber wenn uns seine Liebe tief berührt hat, dann wollen wir diese Liebe erinnern. Dann ist es unser tiefster Wunsch, seine Gebote zu halten. Und das heißt nicht, dass wir alles richtig machen, Das heißt auch nicht, dass wir immer gehorsam sein werden. Leider nicht. Wir werden erst bei Jesus in der Ewigkeit vollkommen sein. Aber richte dein Herz und deine Gesinnung darauf aus, das tun zu wollen, was Jesus von dir möchte. Gib nicht auf und kämpfe noch. Und lies noch mal vor, in Philipper 3 sagt Paulus, ab Vers 12, es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt und euch jetzt, und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Ich glaube, dass dieser Schwangerschaftsabbruch zum Beispiel so im Gesetz verankert ist. Darauf sind viele Frauenrechtlerinnen stolz, viele Politiker sind darauf stolz, aber eigentlich sollte man sich dafür schämen. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Aber unsere Blickrichtung geht doch viel weiter. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Niemand ist vollkommen. Es gibt niemanden, der schon am Ziel angekommen ist. Wir sind alle auf dem Weg. Und selbst Paulus gibt das zu und sagt, dass er darauf hinarbeitet. Und das sollte auch unsere Motivation sein. Aber Jesus ist nicht gestorben, damit wir ein blaues Christen sehen können. Es ist unsere Aufgabe, Jesus in unserer Gesellschaft zu repräsentieren. Der Heilige Geist hilft uns dabei. Und wir sind aufgefordert, den Unterschied zu machen. Und unser Leben sagt mehr als 1000 Worte. Sein Licht in dieser dunklen Welt. In Philipper 2, 12 und 13 steht, was folgt daraus, liebe Freunde? So, wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen, und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt, während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist ja an euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Gott schenkt es euch. Gottes Liebe ist ein unverdientes Geschenk für dich ganz persönlich. Achte darauf, dass Gottes Liebe in deinem Leben sichtbar wird. Jesus möchte durch dich andere Menschen lieben. Und wenn du Jesus bewusst dein Leben gegeben hast und ihm von Herzen nachfolgen willst, dann bist du heilig. Dann hast du die Früchte des Geistes in dir. Und diese Früchte des Geistes, das ist Gottes Charakter. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Dieser Samen, der ist schon in dich gelegt. Aber er ist noch nicht ausgereift. Und damit diese Früchte reifen können, müssen sie bewässert werden durch den Heiligen Geist. Sie brauchen Licht durch Gottes Wort. Also pflege deine Beziehung zu Jesus. Sie ist die schönste Liebesbeziehung, die es gibt. Und mit der Kraft des Heiligen Geistes will ich doch im Einklang mit Gottes Willen leben. und mich ihm ganz hingeben. Jesus starb für mich, ich lebe für ihn. Sei ein leidenschaftlicher Christ und nicht mutlos und unzufrieden. Gott lebt in dir, du hast Hoffnung. Und wir leben in der Welt, aber wir dürfen uns nicht von der Welt vereinnahmen lassen und ihr gleich werden. Hab keine menschliche, sondern eine göttliche, eine heilige Entschlossenheit, die von innen her kommt und sagt, ich will Gott mehr gehorchen als Menschen. Und um zu erfahren, was der Wille Gottes ist, musst du dich gut in der Bibel auskennen. Es ist gut und wichtig, Gottes Wort zu studieren. Hierin finden wir ganz praktische Anweisungen und Wegweisungen für unser Leben. Und ich kann echt sagen, die Bibel ist für mich das beste pädagogische Lehrbuch und der beste psychologische Ratgeber. Vielleicht bist du auch der einzige gläubige Christ in deiner Umgebung. Vielleicht triffst du auf Menschen, die nie einem anderen Christen begegnen werden. Ihren Verantwortung. Und es ist auch schön, wenn andere Menschen Jesus in uns sehen. Und Jesus will dich für sein Reich gebrauchen. Sei ein Licht in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, bei deinen Freunden, Kollegen, Mitschülern, Kommilitonen. Lass Gott das tun, was er durch dich tun will. In Philipper 2, 14 bis 18 steht, verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Das ist doch schön. Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Dann kann ich den Tag, an dem Christus wiederkommt, voll Zuversicht entgegensehen. Glücklich darüber, dass ich das Ziel meiner Arbeit nicht verfehlt habe und dass meine Mühe nicht umsonst gewesen ist. Und selbst wenn ich zum Tod verurteilt werde und sterben muss, werde ich mich freuen. Mein Leben ist dann wie ein Trankopfer, das für Gott ausgegossen wird und das eure Opfergabe vervollständigt. Den Dienst, den ihr Gott aufgrund eures Glaubens erweist. Ja, auch dann werde ich mich freuen. Außerdem habe ich ja Teil an der Freude, die euch alle erfüllt. Macht ihr es doch genauso, freut euch und nehmt Teil an meiner Freude. Haltet durch bis zum Ende. Bleib Gottes Wort treu. Wenn du für deinen Glauben eintrittst, weiß Gott um deine Opfer. Er weiß es doch. Und er wird dich dafür belohnen und reichlich segnen. Hab keine Angst. Es ist nur wichtig, was Gott über dich denkt. Es ist nicht wichtig, was Menschen über dich denken. Du bist eine geliebte Königstochter. Vergiss das nicht. Und es ist so. Die Botschaft des Evangeliums hat viele Freunde. Und wenn du keine Freunde mehr hast, weil sie an deinem Glauben Anschluss genommen haben, dann lass Jesus zu deinem besten Freund werden. Und pflege diese Freundschaft zu ihm. Und außerdem hat Gott dich in seine Familie aufgenommen. Wir haben Geschwister um uns herum, die uns auch bestärken, mit denen wir gemeinsam finden können. Du stehst niemals alleine da. Und manchmal muss man auf etwas verzichten oder aufgeben, wenn man sich mutig zu Jesus bekennt. Und in unserer Gesellschaft ist es oft nicht so leicht. Sei ermutigt, lass dein Licht leuchten und gehe keine faulen Kompromisse mit der Welt ein. Beuge dich nicht dem Zeitgeist und mache dich nicht eins mit dem Geist dieser Welt, der auf das Ende zusteigt, der nur Böses im Sinne. Brenne für Jesus, habe kein geteiltes Herz. Lebe in der Wahrheit und benenne die Wahrheit. Unser Verhalten ist wichtig. Es ist das, was die Menschen sehen. Gott sieht unser Herz und der Mensch sieht, was vor Augen ist. Die Menschen sehen unser Verhalten. Und wenn jemand das früher oft so, weiß ich nicht, so als Jugendliche und dann auch noch als Studentin, aber ich habe oft keinen Sinn darin gesehen, wenn ich zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs war, warum ich an einer roten Ampel anhalten soll, wenn kein Auto kommt. Also ich bin dann einfach immer weiter gelatscht oder auch mit dem Rad einfach drüber gefahren, weil ich habe gedacht, ja klar, da ist eine rote Ampel, aber es kommt auch kein Auto. Also ich bin halt trotzdem gefahren. Und wisst ihr, wenn sich das geändert hat? Was meint ihr? Genau, als ich eigene Kinder hatte, da hat sich das mit einem Schlag geändert. Warum? Ich kann auch zu meinen Kindern nicht sagen, du musst an einer roten Ampel anhalten, wenn ich selbst drüber latsche. Nein, ich habe eine Vorbildfunktion. Und da hat es aufgehört, weil ich meine Kinder nicht in Gefahr bringen wollte. Sei im Allen in die geringsten treu, dann wirst du auch im Großen treu sein. Wenn in kleinen Dingen zuverlässig ist, dann wird auch in großen Dingen zuverlässig sein. Und wir sollten nicht in der Illusion leben, dass wir in den letzten Tagen, die immer böser werden, standhaft bleiben werden, wenn wir nicht schon jetzt lernen, Gott in den kleinen Dingen treu zu sein. Es kommen noch schwere Zeiten auf uns zu, und das ist gut, wenn wir das jetzt schon trainieren und uns bereit machen. Und wie schön ist es, wenn Jesus am Ende zu uns sagen kann, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein in deines Herrn Freude. In Kolosser 3 steht, ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm, Christus dem Herrn. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere gegeben werden. Jesus wird für alles andere sorgen, setzt Jesus an erste Stelle. Wenn Menschenfurcht, Sünde oder Bindungen dir im Weg stehen, dann bitte Jesus um Vergebung. Und suche nicht nach Ausreden für deine Feigheit oder dein schlechtes Verhalten, sondern bereue es aufrichtig. Und bitte Jesus um Veränderung, damit du freien Herzens sagen kannst, ich will Gott mehr bereichen als Menschen. Bitte nochmal. Oh Jesus, danke, dass wir keine Angst haben müssen, weil du bei uns bist. Du bist bei uns alle Tage. Du lässt uns niemals alleine, du lässt uns niemals im Stich. Und ich bitte dich auch, dass du uns hilfst, dass wir die Prioritäten richtig setzen. Bitte leite und führe du uns. Mach unsere Beziehung zu dir immer fester. Schenke, dass wir immer mehr verwurzelt sind in deinem Wort, dass wir wirklich den bösen Tagen standhalten können. Danke, dass wir einander haben dürfen. Danke, dass du uns auch als Gemeinde, als Geschwister immer fester zusammenschweißt. Danke für deine Liebe und Treue. Danke für deine Liebe, danke für deine Gnade. Danke, dass du keinen Druck ausübst. Danke, dass wir dich einfach so zurücklieben dürfen. Und danke, ja, für dein Wort. Wirke du nach in unserem Herzen. Lehre du uns das, was wir lernen sollen. Forme und gestalte du uns immer mehr in dein Leben, Bild. Danke, Jesus. Amen.